Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls zum Nach- und Weiterdenken.
Heute ist die letzte Predigt aus dem Petrusbrief. Das ist ja unsere Predigtreihe seit einiger Zeit. Und zwar die Verse 5, Kapitel 5, die Verse 6 bis 9. So. Und wir würden es miteinander lesen. Das scheint hier vorne auch. Hier schreibt also Petrus an die Christen in Vorderasien, heutige Türkei. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Also wir hatten letztes Mal die Anweisung an die Ältesten, dass sie ihre Arbeit gerne tun sollten, nicht um zu profitieren und nicht als Herren, sondern als Diener. Und jetzt ist ein Satz eben auch den Jüngeren gesagt, sozusagen ein Echo darauf. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet oder unterstellt euch den Ältesten. Alle, das geht wieder alle was an, aber miteinander bekleidet euch mit Demut. Man könnte auch übersetzen, bindet euch Demut um, bekleidet euch mit Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen oder Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt kommen. Petrus hat diesen Brief an die Gemeinden in Vorderasien geschrieben, um die Christen dort zu ermutigen, zu stärken. Sie hatten keinen einfachen Stand. Sie werden anfangs genannt Fremdlinge in der Provinz Asien oder Nichtbürger, könnte man übersetzen. Sie kamen zum Glauben an Jesus Christus und auf einmal gehörten sie nicht mehr so richtig dazu, zur Gesellschaft. Und was man so machte und trieb, sie waren ein Stück Fremdkörper, völlig ungewollt, aber das merkten sie. Und der Brief macht an anderen Stellen auch deutlich, dass sie ein Stück im Feuer geschmolzen wurden wie Gold. Also es gab Gegenwind, es gab Leid, es gab ein Stück Verfolgung und auch Ächtung. Nicht so richtig brutal ins Gefängnis, aber hier und da eben doch Leiden um des Glaubens willen. Und da konnte Petrus das nicht mehr aushalten. Ich muss diese Christen stärken, dass sie es nicht bereuen, Christen geworden zu sein. Ich muss ihnen schreiben, dass dieses Leiden auch zum Glauben dazugehört. Dass dieser Gegenwind sogar ein Segen sein kann, ihre Wurzeln tief verwurzeln lassen kann und nicht dazu führen muss, dass man verbittert und irgendwann alles über Bord wirft, weil es doch nicht so schön mit Jesus ist, wie es versprochen wurde oder man es sich erträumt hatte. Also die Christen in Vorderasien, das waren gefestigte Christen, die standhielten, auch wenn nicht alles gut lief, die dabei blieben, auch wenn es Kosten mit sich brachte, Jesus nachzufolgen. Aber dann macht unser Text ja auch deutlich, dass da nicht nur eine gewisse Gefahr von außen ist, das erscheint hier auch nochmal wieder in unserem Text, Vers 8, dass aber nicht nur eine gewisse Gefahr von außen ist, sondern dass es eben auch innere Probleme gibt in der Gemeinde, unter den Christen, überhaupt auch oft unter den Menschen. Und das ist manchmal viel anstrengender, viel gefährlicher vielleicht auch. Und hier spricht er eben von Hochmut oder eben auch auf der anderen Seite Demut. Und er ist bemüht, Petrus, dass da Frieden einkehrt und dass man nicht in hochmütiger Weise miteinander umgeht, sondern Demut lernt, wie es die Bibel eben auch sagt. Und es ist ja Jesus selber auch, der davon spricht. Er sagt mal, wenn ein Reich mit sich uneins ist, wird es verwüstet werden. Wenn eine Stadt oder ein Haus, sprich eine Familie, mit sich uneins ist, kann sie nicht bestehen. Also wenn schon Druck von außen, Probleme und Nöte, vielleicht durch Schule, Arbeitsplatz, Nachbarn, was auch sonst. Irgendwo haben wir alle von außen auch unseren Stress. Man kann dem sehr gut widerstehen. Aber eben nur dann, wenn im Inneren Frieden ist und Einheit und Einmütigkeit. Und darum kämpft die Bibel. Auch in der Apostelgeschichte, die Urgemeinde, sie hatte Anfeindungen durch den Hohen Rat. Also Petrus und Johannes wurden inhaftiert, dann wurden mal alle Apostel inhaftiert. Die Gemeinde wurde bedrängt, Stephanus wurde gesteinigt und sie hielt stand in diesem Gegenwind. Aber dann kamen Probleme von innen. Die Witwen wurden verschieden behandelt und manche wurden benachteiligt. Und es war ein Murren, eine Unzufriedenheit, hochexplosiv. Und die Apostel reagieren. Und setzen Diakone ein und sie selber bleiben beim Wort und beim Gebet. Und Jesus war bemüht, dass auch seine Jünger im Frieden miteinander lebten, ihm nachfolgten. Es gab genügend Widerstand damals. Pharisäer, Schriftgelehrte, wir wissen das alle. Sie haben ständig beobachtet und geguckt, wo sie einhaken könnten, um sie anzuklagen. Und dann auf einmal ein Streit unter den Jüngern, wer nun von ihnen wohl der Größte wäre. Auch zum Thema Hochmut ein bisschen. Wer wohl unter ihnen der Größte wäre? Jeder wollte die besten Plätze sich sichern, vor allem Johannes und Jakobus. Und Jesus schreitet sofort ein. Er wartet hier gar nicht, weil er einfach weiß, diese Uneinigkeit im Inneren ist gefährlicher als der Druck von außen. Und er sagt einmal, wer der Erste unter euch sein will, der sei euer aller Diener. Es geht um Hochmut. Es geht um Demut, kein beliebtes Wort, ein oft verrufenes Wort, kriechen, denken manche, nichts wollen, nichts sein, kann nichts, bin nichts, hab nichts. Das meint Demut nicht, wie wir sicher auch hier anhand des Textes dann auch merken. Ich habe mir überlegt, warum halte ich die Predigt? Ich glaube schon mit diesem Ziel, dass jeder von uns ein Stück erkennt, ob er ein hochmütiges Herz hat, zumindest tendenziös, oder ob er ein demütiges Herz hat. Das darf man auch ruhig wissen, deswegen wird man nicht hochmütig. Dass jeder von uns das ein Stück erkennt. Denn ich bin überzeugt, dass ein hochmütiges Herz jede Menge Stress verursacht. Ein hochmütiges Herz lässt nie zufrieden werden. Ein hochmütiges Herz macht unglücklich, selbst wenn man meint, mehr zu haben und zu sein als alle anderen. Ein demütiges Herz fügt sich in das Herz von Jesus, der von sich sagte, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ein demütiges Herz findet Frieden und ist trotzdem bedeutsam. Das heißt ja auch hier im Text mal, der Demütige wird zu seiner Zeit erhöht werden. Das irgendwo zu erkennen, ist ein wichtiger Punkt. Denn der Hochmütige erträgt es nicht, wenn in seiner Runde jemand schöner ist. Der Hochmütige erträgt es nicht, wenn in seiner Runde jemand erfolgreicher ist. Er erträgt es nicht, wenn jemand klüger ist. Er erträgt es nicht, wenn jemand begabter ist oder mehr bevorzugt wird. Das erträgt der Hochmütige nicht und er hat immer Stress und sucht sich auch schnell ein Umfeld, wo er meint, der Erste, der Beste zu sein. Denn Hochmut und Demut hat unheimlich viel mit Realitätssinn zu tun. Dass ich mich realistisch einschätze. Und das geschieht immer wieder neu, dieses Justieren. Wenn man älter wird, muss man sich nochmal neu einschätzen, was man denn noch kann und nicht mehr kann, welche Bedeutung man hat und welche man eben nicht mehr hat oder ganz neu hat. Man muss das immer wieder neu justieren. Wer bin ich eigentlich? Was kann ich? Und das ist ein Weg, das ist ein Prozess, der ist schmerzhaft für einen Hochmütigen, aber unheimlich heilsam. Denn der Hochmütige möchte mehr sein, als er ist. Der Demütige muss vielleicht aufpassen, nicht weniger sein zu wollen, als er ist. Deswegen geht es um Realitätssinn. Machen wir das mit diesen 10 Pfunden, die Jesus anvertraut, dass man irgendwann im Leben auch mal erkennt und rausbekommt, ich bin der, der 2 Pfunde von Jesus bekommen hat. Ich bin dankbar dafür und möchte sie leben mit und für meinen Herrn. Ein anderer vielleicht irgendwann rausfindet, ich bin der, der 8 Pfunde, ich fantasiere mal mit den Pfunden, ich bin der, der 8 Pfunde bekommen hat. Ist hier eine Verantwortung, aber ich bin dankbar für meinen Herrn. Und dann gibt es vielleicht jemanden, der irgendwann mal sagt, oh, ich habe 1 Pfund bekommen. Ich weiß, manche haben 8 und manche haben 5 Pfunde bekommen, aber ich habe 1 Pfund bekommen. Gott wird sich da was bei gedacht haben. Vielleicht hängt das mit der Kräftekonstellation zusammen. Mehr hätte ich vielleicht gar nicht verkraftet. Aber das will ich dankbar nehmen und möchte es leben mit und für meinen Herrn. Und diese Funde beziehen sich, wie schon angedeutet, aufs Aussehen. Wir haben alle ein Stück phasenweise in unserem Leben mit unserem Äußeren zu tun. Vielleicht hört das nicht mal auf. Es bezieht sich auf unsere Begabungen. Es bezieht sich auf unseren Erfolg, auf unser Wissen, unser Studieren und Können. Und hier mal irgendwann im Leben zu einer realistischen Einschätzung zu kommen, weil man vor Gott steht, sich unter seine Hand beugen kann in dem, was er mir gegeben hat und wie er mich führt, wie er mich beschützt und für mich eintritt. Das irgendwann im Leben auch mal rauszufinden und immer wieder neu zu justieren, das ist dem Hochmütigen geboten. Das ist heilsam, das bringt Frieden ins Leben, Frieden vor Gott, dass ich sagen kann, egal wie ich jetzt aussehe und egal wie ich begabt bin, du hast mich wunderbar bereitet im Leibe meiner Mutter. Da muss man erstmal ehrlich hinkommen und nicht nur dahingeschnattert. Aber dass man da hinkommt. Hochmut, wir haben hier in unserem Text auch so ein bisschen mit in Vers 8, also der Teufel als Widersacher, er widersteht den Demütigen. Wir haben Gott als Widersacher, er widersteht den Hochmütigen. Und wir haben dadurch nochmal eine ziemliche Parallele aufgebaut, eine Gegensätzlichkeit, Teufel und Gott. Und ich bin einfach mal hängen geblieben bei dem Hochmütigen. In Jesaja, im Alten Testament, haben wir oft Erklärungen auch für das Neue. In Jesaja 40 wird ein hochmütiger Weltherrscher beschrieben, sei es meinetwegen Nebukadnezar. Und er dient als ein Bild letztendlich auch für den Teufel, der mal als Lichtsengel war und dann stürzte. Und da heißt es von ihm, du aber gedachtest in deinem Herzen. Also Hochmut und ein stolzer Mensch, stolz sein darf man immer wieder mal, aber ein stolzer Mensch ist was anderes. Also ein hochmütiger Mensch, gedacht ist in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Götterberg im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Da ist der Hochmütige beschrieben. Und als Urbild eigentlich der Teufel in seinem Sturz, der nicht unter Gott sein wollte, sich nicht nur über Menschen erhoben hat, sondern Gott gleich sein wollte, über Gott sein wollte. Und genau mit dieser Art, die er hat, kam er bei Adam und Eva an. Ihr werdet sein wie Gott. Unsere Gefährdung schlechthin seit Urzeiten. Autonom, selber können, selber machen. Ich brauche Gott nicht. Nur die Schwachen, die Demütigen, die Schlappschwänze sozusagen. Und als Gegenbild zum Teufel haben wir Jesus Christus, wie er uns beschrieben ist im Philipperbrief. Und da ist es genau die umgekehrte Bewegung. Heißt da ja, er hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Er entäußerte sich selbst und er nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Gestalt nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich. Und ward gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Auch drei Stufen, aber drei Stufen von oben nach unten im Gehorsam zu seinem Vater aus Liebe, um uns zu dienen und zu erretten und zu erlösen. Noch einmal der Hochmütige und das Urbild der Teufel von unten nach oben in drei Stufen. Und Gott, Jesus Christus, von oben nach unten hat sich drunter gestellt unter unsere Schuld und Sünde, hat sie getragen, hat dafür gebüßt und uns erlöst. Und dann heißt der Satz danach, deshalb hat Gott ihn auch erhöht. Haben wir in unserem Text ja auch, der Demütige wird erhöht zu seiner Zeit. Deshalb hat Gott ihn erhöht und den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass sich im Namen Jesu beugen sollen, alle Knie im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Jesus Christus, also das Urbild für Demut, für sich drunter stellen können. Dieser Christus-Hymnus, den ich zitiert habe, Philipper 2, steht ja in einem Zusammenhang. Davor ermahnt Paulus die Gemeinde und sagt, in Demut, da haben wir das Wort nochmal, ne? In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Niemand sehe auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Macht das so, wie es der Gemeinschaft mit Christus entspricht, und dann eben er erniedrigte sich. Also von Christus her lernen wir Demut. Von Christus her bekommen wir die Kraft, uns nicht an erste Stelle zu stellen, sei es in der Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz und wo auch immer, in der Gemeinde vor allem. Von Christus her lernen wir, den anderen höher zu achten als uns selbst. Das fällt uns nicht in den Schoß. Und es muss ja gesagt werden, weil es nicht unsere Natur ist. Von Christus her lernen wir, nicht auf uns zu schauen, was für uns gut ist, sondern was für den anderen gut ist. Nochmal punkto Ehe. Das hört sich jetzt altbacken an. Sorry, ich weiß. Aber wenn beide bemüht sind, dass der andere glücklich ist und ihm gut geht, wenn beide das Anliegen haben, ich möchte, mir ist das Wichtigste, dass es dem anderen gut geht. Wenn es beide haben, da brauchst du kein Eheseminar mehr und da brauchst du kein gar nichts mehr. Diese Ehe wird glücklich sein. Aber motiviert von Christus. Siehe Christus Hymnus. Unser Text hat mehrere Aufforderungen. Vers 5b. Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut, bindet Demut um. Das ist eine Erinnerung an die Schürze, die Jesus sich umgebunden hat, als er den Jüngern dann die Füße wusch. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Also eine Ermahnung aus Sprüche 3, die gibt es auch in Jakobus 4. Also die erste Anweisung. Zweite Aufforderung eben dann, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, Verheißung, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Dritte Aufforderung, alle eure Sorgen werft auf ihn, wieder Verheißung, denn er sorgt für euch. Und die vierte, seid nüchtern und wacht. Ich möchte dem noch ein bisschen nachgehen, gerade in Vers 6, wo diese Aufforderung ja nun nötig ist, weil unser Naturell so sehr anders läuft, so demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Das heißt nicht, demütigt euch unter einen Menschen. Diese Aufforderung haben wir nirgends in der Bibel. Sondern alles kommt von meiner Stellung zu Gott. Und dieses demütigt euch unter die gewaltige Hand oder starke Hand Gottes, dass ich mich unter die Hand Gottes stelle. Die starke Hand ist die Hand, die im Alten Testament den Sieg für Israel errungen hat, als es um die Eroberung Kanaans ging. Die starke Hand ist die Hand, die führt. Die starke Hand ist die Hand, die schützt. Also nehmt an, stellt euch darunter, was er für euch getan hat. Nehmt an und stellt euch darunter, wie er euch führt. Und stellt euch unter seinen Schutz, den ihr wirklich braucht. Nehmt an, was er euch an Begabungen gegeben hat, an Wissen, an Stellung, an Einfluss geschenkt hat. Das nehmt an. Auch dieser Vers, also ich bin heute ein bisschen im Alten Testament am Gang, aber ich dachte, das kriegen wir hin. Dieser Vers hat seinen Hintergrund in 1. Mose 16 und für uns auch vielleicht eine klein bisschen plausible Erklärung. Der Zusammenhang ist, Abraham und Sarah gehen auf 100 zu. Keine Kinder, aber die Verheißung, ihr sollt einen Sohn kriegen. Kommt aber nicht und kommt nicht. Sarah kommt auf die fixe Idee, wenn meine Magd für mich gebärt, ist es so, als wäre es mein Kind. Hagar, die Angestellte, wird schwanger. Und als sie merkte, dass sie schwanger geworden ist und Sarah ja unfruchtbar, wurde sie hochmütig. Sie stellte sich über ihre Chefin, durch nichts zu entschuldigen. Sie verachtete ihre Chefin. Ich bin jetzt schwanger, ich habe jetzt ein Baby. Du bist unfruchtbar, sie, ich bin viel wertvoller, viel wichtiger und damals in der Kultur noch bedeutsamer vielleicht als heute. Sarah lässt sich das zu Recht nicht gefallen und sie wehrt sich und duckt also die Hagar runter auf ihre Stellung. Sie ist Angestellte und ich, Sarah, bin Chefin. Ne? Ganz natürlich, ganz normal. Lässt Hagar sich aber nicht gefallen. Was tut sie? Abraham steht zu Sarah, sie flieht. Sie verlässt ihre Stellung, ihre Position, ihre Beauftragung, sie flieht in die Wüste. Und dort begegnet ihr Gott selbst in seinem Engel. Da heißt es, und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Das bedeutet ja für Hagar, also sie kriegt dann auch Verheißungen, ne? Und sie sagt, naja, Gott ist ein Gott, der mich sieht. Und Gott sagt dann noch, du sollst 12 Söhne kriegen und so weiter. Wow. Also ich kriege auch da eine Menge geschenkt. Aber eben nur, Und daran geht kein Weg vorbei. Kehre zurück, demütige dich unter die Hand Sarahs. Also geh wieder an den Platz, den ich dir verordnet habe. Auch wenn es nicht einfach ist. Fliehe nicht. Nimm das an. Und wenn du das annimmst und dazu stehst und dahin umkehrst, wirst du meine Hilfe und meinen Segen erfahren, ganz gewiss, und erhöht werden zu deiner Zeit. Kann vielleicht für uns bedeuten, manchmal ist man ja nur gedanklich auf der Flucht. In Träumereien hinein, in Parallelwelten hinein, ins Internet hinein und so weiter. Nur gedanklich aus der Flucht, aus dem Alltag heraus. Manche sogar aus der Beziehung heraus oder aus dem Single-Sein heraus. Und wie auch immer unser Stand ist, den wir von Gott nun mal auch annehmen dürfen im ersten Schritt und uns beugen unter seine Hand. Man ist auf der Flucht und hat keinen Frieden und bekommt nicht den Segen Gottes in der Weise und seine durchtragende Gnade, die ja hier in unserem Text auch den Demütigen verheißen ist. Also beugt euch unter seine starke Hand, so wie Hagar zurückkehren sollte an den verordneten Platz, an dem Gott sie segnet und ihr Kraft gibt und Frieden und all das schenkt, auch wenn es nicht ganz einfach ist. Vielleicht gibt es einen Punkt, wo Gott dir nicht die Tür geöffnet hat, aber du auf der Flucht bist und du solltest umkehren und um Gottes Willen annehmen, wo er dich hineingestellt hat, wo er dich segnen will. Und er kann selbst Blumen durch den Asphalt hindurch zum Blühen bringen. So gibt es keinen Platz, wo wir nicht blühen dürfen, wenn er mit uns ist. Und dieser Vers 7, alle eure Sorge werft auf ihn, steht auch im Zusammenhang mit Demut. Das erkennt man nicht ganz schnell. Ich weiß nicht, wer eine Elberfelder Bibelübersetzung hat, die ist an vielen Stellen doch recht genau und ein bisschen holprig zu lesen. Hier ist eine Lutherübersetzung, aber da ist so übersetzt, wie es das Griechische auch meint. Dann heißt es so, so demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Das andere ist so ein Nebensatz. In dem, wörtlich übersetzt, in dem ihr eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Also das gehört zu der Demut dazu. Oder ich lebe diese Demut, wenn ich meine Sorgen auf ihn werfe, auf Jesus Christus, auf den lebendigen Gott. Wenn ich meine Sorgenlast ablege. Auch das kennzeichnet einen demütigen Menschen. Ich weiß nicht, ob wir da Probleme mit haben, vielleicht nicht. Aber hier und da gibt es doch jemand, der sagt, also ich bin ein Mann, ne? Und ich kriege das selber hin. So ein bisschen steckt's bei mir drin. Wenn man Auto fährt, ne, wir suchen einen Weg, meine Frau und ich, wir sind noch nicht mal im Ort drin, wo ich mal gucken könnte. Da sagt sie schon, da halt mal gleich bei der Tankstelle an, ne? Oder ach, da geht jemand auf dem Fußgängerweg, da frag mal gleich nach dem Weg. Nicht? Oh nein, ey. Kriegen wir uns ja jedes Mal fast in die Wolle, weil ich will erst mal selber gucken. Und wenn ich eine halbe Stunde rumirre, ne, ich habe keine Lust zum Fragen, ich will das einfach schaffen, ne? Jetzt weiß ich nicht, ob es Hochmut ist, aber in vielen Bereichen steckt das auch so in uns drin. Ich will das selber schaffen und können. Und am Ende will ich auch sagen, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, ich kann richtig stolz auf mein Leben sein. Ich habe das richtig einigermaßen super hingekriegt. Vor allem, wenn ich mich mit denen da unten vergleiche. Nun darf man schon stolz auf manches sein. Aber der demütige Mensch wird am Ende nicht stolz zurückblicken. Mann, ich habe das so, ich habe meine Kinder so gut geraten, ich habe immer Geld verdient und mein Garten war immer in Schuss und oder ich bin als Single super durchgekommen, ne? Ich habe all das Unglück nicht, was die in den Familien so hier und da links und rechts, was man hört, erleben. Am Ende, der Demütige wird am Ende nicht stolz zurückschauen, dann ist der Stolz weg. Er wird sagen, Herr, boah, wenn es nach dem gegangen wäre, wie ich so bin und war, da würde jetzt ein ziemlicher Misthaufen liegen in der Vergangenheit. Aber ich freue mich einfach für deine Gnade und dass du mir treu geblieben bist und dass du auch da, wo ich Fehler gemacht habe, es gut gemacht hast und dass du über alle noch gewacht und gewaltet hast. Also ohne deinen Segen, wo wäre ich? Trotz Leistungen wird der Demütige das am Ende rückblickend sagen. Er sieht es von Gott her. Gott ist seine Zuflucht, der Ort, wo er seine Sorgenlast abgibt. Das gehört zum Demütigsein dazu. Hier geht es viel um Leid im Petrusbrief, um Bedrängnis in der Familie, Verwandtschaft, um Nachbarschaft. Und diese Last ablegen bei ihm. Wir haben vielleicht andere Sorgen, egal welche Sorge. Das ist eine große Einladung für den Demütigen. Lade deine Sorgen ab. Und wir sind ermutigt. Das heißt, denn er sorgt für euch. Da gibt es so verschiedene Übersetzungen. Ich lese mal mehrere und denke mir, was trifft mein Herz am meisten? Also eine Übersetzung, das ist auch berechtigt, denn er kümmert sich um euch. Also kümmern, Gegenteil bedeutet, ist mir egal. Also ich bin Gott nicht egal, er kümmert sich um mich. War eine tolle Übersetzung. Mich spricht immer am meisten an zwei Sachen, denn ihr seid ihm am Herzen gelegen oder ihr seid ihm wichtig. Das spricht mich immer ziemlich an von meiner Mentalität. Aber summa summarum, wir können abladen, wir sind aufgefordert abzuladen, weil da jemand ist, der sorgt und der es übernimmt. Dieser Vers sagt ja nicht, es gibt gar keinen Grund zum Sorgen. Was habt ihr denn? Stellt euch nicht so an, ich bin noch bei euch. Nein, dieser Vers spricht davon, ihr habt Sorgen und Sorgen gehören zum Leben. Aber dann sagt der Vers nicht, dann schmeißt hin, wohin ihr wollt oder macht eure Therapien, damit ihr sorgenlos werdet. Nein, dieser Vers sagt, gebt sie Jesus ab und wir sind ermutigt, weil wir ihm am Herzen gelegen sind, weil wir ihm nicht egal sind, weil er sich um uns kümmert. Und wenn man die Sorgen behält, dann ist dieser Vers 8 recht dramatisch. Ne? Wir können uns das nämlich nicht leisten. Da heißt es, seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht oder er verlangt, wen er verschlinge. Der Demütige ist realistisch geworden, nüchtern, wachsam. Und er wird dazu aufgefordert, es ist ja nicht so, dass es keine Gefahren mehr gibt, dass du über allen Wolken schwebst, weil Jesus für dich ist. Nein, es gibt noch den Widersacher. Und gerade weil du demütig bist und weil du Jesus vertraust und von dem her lebst, gerade deswegen ist der Teufel unheimlich wachsam. Und er schaut nur irgends, wie er dich wie ein brüllender Löwe verschlingen kann. Das ist natürlich ein Bild, wie er dich zu Fall bringen kann, wie er dich entmutigen kann. Vielleicht gerade, wenn du in dem drin steckst, auch gerade die Leute da bei Petrus, so viel Leid, so viel Lasten. Wann hört das eigentlich auf? Wo ist denn Jesus? Oder die Fragen aufkommen, kann er mich überhaupt noch lieb haben? Oder wenn man sich selber nicht vergeben kann, kann Gott mir noch vergeben? Und der Teufel dann sagt, nein, er kann dir gar nicht mehr vergeben. Und klagt an. Der Teufel sagt, siehst du, der hat dich überhaupt nicht lieb. Schau doch mal, wie dreckig es hier geht. Du betest so lange rum an der Sache und es ändert sich nichts. Und so weiter und so fort. Und der Teufel das einflüstert und zu Fall bringen will und dass man aufgibt. Wie sehr muss man mit dieser Realität rechnen? Seid nüchtern und wacht. Rechnet damit. Habt das im Auge. Nicht in Illusionen und unrealistisch leben. Es geht um realistisch leben bei demütig. Sondern es gibt den Teufel noch. Und er hat nichts anderes im Sinn, wie die, die Jesus nachfolgen, zu Fall zu bringen. Die Hochmütigen sind ihm egal. Da heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen. Aber den Demütigen, die aus der Abhängigkeit von Christus leben und deswegen wissen, wer sie sind in dieser Welt, die sind ihm nicht egal. Die will er zu Fall bringen. Peter Beyerhaus war mal Professor in Tübingen, lebt nicht mehr. Und er sagte, nachdem er eine Safari in Afrika mitgemacht hatte, verstand er diesen Bibelvers. Denn da hatte er irgendwo wohl gesehen und erklärt bekommen, ja, da brüllt ein männlicher Löwe, dass es durch Mark und Knochen geht. Ne? Aber der ist faul, der tut nichts. Und dann wurde ihm erklärt, aber die Gazelle läuft aus Angst in die andere Richtung. Und da wartet das Weibchen und schnappt zu. Und hier wird einfach gesagt, wie ein brüllender Löwe, das bedeutet nämlich vom Begriff her immer, er will Angst machen. Und der gesellschaftliche Druck nimmt zu, damals, heute vielleicht für Christen auch immer mehr, ich beobachte das. Das könnte Angst machen und die Kriege könnten Angst machen und so weiter und ob es am Ende reicht. Und es könnte alles, der Teufel will Angst machen, sodass wir resignieren und verschlungen werden und vom Glauben Abstand nehmen. Und da sollen wir wachsam sein, damit sollen wir rechnen, das sollen wir wissen. Und wiederum nicht in unserer eigenen Kraft, denn wir haben eine Waffe, Vers 9, dem widersteht. Ja, Christsein bedeutet auch Kampf, bedeutet auch Widerstand leisten, bedeutet nicht sich treiben lassen, Gott wird mich schon hinschippern lassen, wo er hin will. Nein, auch Widerstand bedeutet auch Kampf, dem widersteht, fest im Glauben. Und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in die Welt gekommen sind. Also fest im Glauben heißt doch, das können wir nicht in unserer eigenen Kraft, sondern indem wir auf Jesus Christus schauen, indem wir ihm vertrauen, indem wir sein Wort uns immer wieder sagen lassen. Ich bin bei euch alle Tage und er hat die Werke des Teufels zerstört. 1. Johannesbrief, wo es auch dann heißt, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das heißt doch, der Widerstand des Teufels und dieses Angstmachen brüllender Löwe und er auf der Lauer ist, wen er von euch verschlingen kann, treibt uns in den Glauben, bringt uns Christus näher. Und da sind wir wunderbar aufgehoben, da sind wir beschützt, da sind wir gesegnet, getragen, da ist der, bei dem wir alle unsere Sorgen abgeben können. Demütig heißt auch, ich lasse mir was sagen. Und unser Vers sagt uns 4-mal etwas, alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Alle eure Sorge werft auf ihn. Seid nüchtern und wacht. Widersteht fest im Glauben. Das sind sehr deutliche Aussagen. Und nehme ich sie mit? Was ist für mich aktuell? Und ich will uns zum Abschluss den Vers danach lesen. Und das ist einfach nochmal eine ganz tolle Verheißung über all dem Thema. Da schreibt Petrus zum Schluss seines Briefes: Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org. Die Liebenzeller Mission produziert ebenfalls das Fernsehmagazin Weltweit am Leben dran. Informationen zur Sendung und zum Empfang gibt es unter www.weltweit-magazin.org.